Rainer, lies mal vor. 11. Kapitel. Lucy Westenras Tagebuch.
12. September. Wie gut Sie alle zu mir sind. Ich bin ganz verliebt in diesen prächtigen Dr. Van Helsing. Ich möchte wissen, warum er wegen der Blüten so ärgerlich war. Er hat mich mit seinem Wutausbruch tatsächlich erschreckt. Und doch muss er recht damit haben, denn ich habe das Gefühl, als ströme eine gewisse ruhige Behaglichkeit von ihnen aus. Jedenfalls fürchte ich mich nicht davor, heute Nacht allein sein zu müssen und kann mich ohne Sorge zur Ruhe legen. Das Flattern außen an meinem Fenster stört mich nicht. Wenn ich denke, wie furchtbar ich in der letzten Zeit mich gegen den Schlaf gewehrt habe, die doppelte Pein, der Schlaflosigkeit und die der Angst vor dem Schlaf, der für mich so unbegreifliche Schrecken hatte. Wie glücklich sind die Menschen, deren Leben ohne Furcht, ohne Angst dahinfließt, denen der Schlaf ein Tröster ist, der allnächtlich kommt und ihnen nur süße Träume bringt. Nun, so ist es denn Nacht geworden, und ich liege da wie Ophelia im Trauerspiel, mit jungfräulichem Kranz und Mädchenschmuck, und warte auf den Schlaf. Früher konnte ich Knoblauch nicht leiden, aber heute Nacht ist er mir köstlich. Es liegt Friede in seinem Duft. Ich fühle, wie der Schlaf leise herankommt. Gute Nacht, ihr alle.
Dr. Sewards Tagebuch. 13. September. Ich sprach im Berkeley Hotel vor und fand Van Helsing, wie immer, bereit. Das vom Hotel bestellte Fuhrwerk wartete unten. Der Professor nahm seinen Koffer, den er jetzt stets mit sich führt. Ich will alles der Reihe nach niederlegen. Van Helsing und ich kamen um 8 Uhr nach Hillingham. Es war ein herrlicher Morgen. Der fröhliche Sonnenschein und der frische Hauch des Frühherbstes kamen mir vor wie die Vollendung des jährlichen Werkes der Natur. Die Blätter hatten schon allerlei schöne Farben angenommen, hatten aber noch nicht begonnen, von den Zweigen zu fallen. Als wir eintreten, begegnete uns Frau Westenraw, die eben aus ihrem Boudoir kam. Sie ist von jeher eine Frühaufsteherin. Sie begrüßte uns herzlich und sagte,
»Sie werden froh sein zu hören, dass es Lucy besser geht. Das gute Kind schläft noch. Ich sah in ihr Zimmer, ging aber nicht hinein, um sie nicht zu stören.«
Der Professor lächelte und sah ganz triumphierend aus. Er rieb seine Hände aneinander und sagte,
»Aha, ich glaube, ich habe den Fall erkannt. Meine Behandlung hat scheinbar Erfolg.«
»Sie«, antwortete darauf,
»Sie dürfen nicht das ganze Verdienst für sich in Anspruch nehmen, Herr Doktor. Lucy hat ihr Wohlbefinden heute Morgen auch ein wenig mir zu verdanken.«
»Wie meinen Sie das, gnädige Frau?«
fragte der Professor.
»Nun, ich sorgte mich um das liebe Kind heute Nacht und ging nach ihrem Zimmer. Sie schlief tief, so tief, dass sogar mein Kommen sie nicht zu erwecken vermochte. Aber das Zimmer war entsetzlich schlecht gelüftet. Überall waren diese hässlichen, scharf riechenden Blüten, und sie hatte sogar einen Kranz davon um den Hals. Ich befürchtete, dass der schwere Geruch ihr in ihrem schwachen Zustand Schaden zufügen könnte. So nahm ich alles weg und öffnete das Fenster ein wenig, um frische Luft hereinzulassen. Sie werden ihre Freude an ihr haben, ich bin fest davon überzeugt.«
Sie begab sich in ihr Boudoir zurück, wo sie frühzeitig ihren Morgenimbiss einzunehmen pflegte. Wie sie so sprach, beobachtete ich das Gesicht des Professors und sah, dass es aschfahl wurde. Er war imstande gewesen, seine Selbstbeherrschung so lange beizubehalten, als Frau Westenraw gegenwärtig war, denn er kannte ihren Zustand und wusste, wie verhängnisvoll ein Schrecken für sie werden könnte. Er lächelte ihr sogar noch zu, während er ihr die Tür zu ihrem Zimmer öffnete. Aber kaum war sie verschwunden, da zerrte er mich plötzlich und gewaltsam in das Speisezimmer und verschloss die Tür. Da, das erste Mal in meinem Leben, sah ich Van Helsing die Fassung verlieren. In stummer Verzweiflung schlug er die Hände über dem Kopf zusammen, hilflos und gebrochen. Dann warf er sich auf einen Stuhl, bedeckte sein Gesicht mit den Händen und weinte. Ein lautes, hartes Weinen, das aus den tiefsten Tiefen seines Herzens zu kommen schien. Dann erhob er wieder seine Arme, als wollte er das ganze Universum anrufen.
»Oh Gott, oh Gott, oh Gott«,
rief er,
Was haben wir? Was hat das arme Ding getan, dass wir so furchtbar verfolgt werden? Gibt es denn noch das Fatum unter uns, ein Überbleibsel aus der antiken heidnischen Welt, dass solche Dinge geschehen können und auf solche Weise? Diese arme Mutter tut unbewusst und in bester Absicht etwas, das ihres Kindes Leib und Seele zerstört, und wir dürfen es ihr nicht einmal sagen, sie nicht warnen, sonst stirbt sie. Und dann sterben beide. Oh Gott, wie hart sind wir gestraft! Warum hat sich denn die ganze Hölle gegen uns verbündet?
Plötzlich sprang er auf.
Kommen Sie, sagte er. Kommen Sie, wir wollen gleich sehen und handeln. Teufel oder nicht Teufel oder alle Teufel miteinander, das ist uns jetzt ganz gleich. Wir fechten gegen sie alle.
Er ging nach dem Haustor hinunter, um seinen Koffer zu holen. Dann begaben wir uns miteinander in Lucys Zimmer. Wiederum zog ich den Vorhang hoch, während sich Van Helsing dem Bett näherte. Diesmal erschrak er nicht über das schmale Gesichtchen mit derselben furchtbaren wachsartigen Blässe wie zuvor. Tiefste, ernsteste Traurigkeit und unendliches Mitleid drückten sich in seinem Antlitz aus.
»Wie ich erwartet habe«, murmelte er mit dem tiefen, zischenden Atemzug, der bei ihm so viel zu sagen hatte.
Ohne ein Wort zu sprechen, ging er an die Tür und schloss sie ab. Dann legte er auf dem kleinen Tisch wiederum die Instrumente aus, um eine neue Transfusion vorzunehmen. Ich hatte auch schon längst die Notwendigkeit erkannt und begann, meinen Rock auszuziehen, aber er gebot mir durch eine Handbewegung Einhalt.
»Nein«, sagte er, »heute müssen Sie die Operation machen. Ich werde aushelfen. Sie sind schon zu sehr geschwächt.«
Während er so sprach, zog er seinen Rock aus und stülpte die Hemdsärmel hoch. Wieder begann die Operation. Wieder das Narkotikum, wieder die Rückkehr von etwas Farbe in die kreidebleichen Wangen und der regelmäßige Atem gesunden Schlafs. Diesmal hielt ich Wache, während Van Helsing sich erholte und ausruhte. Er nahm Gelegenheit, Frau Westenrow zu sagen, dass sie nichts aus Lucys Zimmer entfernen sollte, ohne seinen Rat eingeholt zu haben. Der Geruch der Blüten sei von medizinischem Wert und bilde einen Teil seines Heilverfahrens. Dann übernahm er selbst wieder die Behandlung des Falles, indem er mir sagte, dass er diese und die nächste Nacht bei Lucy wachen wolle und mir mitteilen werde, wenn er meiner bedürfe. Nach einer weiteren Stunde erwachte Lucy aus ihrem Schlaf. Frisch und munter und scheinbar gar nicht mehr so angegriffen von der entsetzlichen Kraftprobe. Was hatte das alles zu bedeuten? Ich möchte wissen, ob mein immerwährendes Leben unter Irren nicht doch schon begonnen hat, auf mein Gehirn einzuwirken.
Lucy Westenrows Tagebuch. 17. September. 4 Tage und 4 Nächte des Friedens. Ich werde wieder so kräftig, dass ich mich kaum noch kenne. Es ist mir, als hätte ich ein langes, schweres Alpdrücken überstanden und sei gerade erst aufgewacht, um den herrlichen Sonnenschein zu sehen und die frische Luft rings um mich zu fühlen. Ich habe eine dunkle Erinnerung an lange, angsterfüllte Zeiten des Wartens und Fürchtens. Eine unendliche Dunkelheit ohne die Pein der Hoffnung, die das gegenwärtige Elend noch drückender hätte machen können. Dann lange Pausen des Vergessens und die Rückkehr ins Leben, wie von einem Taucher, der aus großen Tiefen wieder an die Oberfläche kommt. Aber seit Dr. Van Helsing bei mir ist, scheinen diese bösen Träume verschwunden zu sein. Die Geräusche, die mich bis zur Verzweiflung zu ängstigen pflegten, das Flattern gegen die Fenster, die fernen Stimmen, die mir doch so nahe erscheinen, die rauen Befehle, die, ich weiß nicht woher, kamen und mich zwangen, ich weiß nicht, was zu tun, all das ist vorbei. Ich gehe jetzt ohne eine Spur von Furcht vor dem Schlaf zu Bett. Ich mache gar nicht einmal mehr den Versuch, wach zu bleiben. Ich habe den Knoblauch ganz lieb gewonnen. Jeden Tag kommt eine Schachtel voll für mich von Haarlem an. Heute Nacht will Van Helsing wegfahren, da er einen Tag in Amsterdam zu tun hat. Aber ich bedarf keines Wärters mehr. Ich fühle mich kräftig genug, um allein bleiben zu können. Gott sei Dank, um Mutters und meines teuren Arthurs willen, und für alle meine guten Freunde, die so gütig gegen mich sind. Ich werde die Veränderung gar nicht so sehr empfinden, denn heute Nacht schlief Van Helsing einen guten Teil der Zeit in seinem Lehnstuhl. Zweimal wachte ich auf und zweimal fand ich ihn schlafend. Aber ich fürchtete mich nicht, wieder einzuschlafen, wenn auch Zweige oder Fledermäuse oder irgendetwas anderes ziemlich heftig gegen die Fensterscheiben schlugen.
The Pall Mall Gazette, 18. September. Der entflohene Wolf. Gefährliches Abenteuer eines Interviewers. Interview mit dem Aufseher des Zoologischen Gartens. Nach mancherlei Anfragen und fast ebenso viel Abweisungen gelang es mir, da ich immer die Worte »The Pall Mall Gazette« im Munde führte, wie ein Zauberwort, endlich den Aufseher des Teiles des Zoologischen Gartens ausfindig zu machen, in dem sich die Wölfe befinden. Thomas Bilder lebte in einem der Häuschen, die sich nach der Einfriedung hinter dem Elefantenhaus befinden, und saß gerade beim Tee dort, als ich ihn aufsuchte. Thomas und seine Frau sind gastfreundliche Menschen, schon etwas älter und kinderlos, und wenn ich aus der Art, wie ich bei ihnen aufgenommen wurde, einen Schluss ziehen darf, auch in guten Verhältnissen. Der Aufseher wollte vom Geschäft erst sprechen, wenn das Essen vorüber sei, und wir gaben uns alle zufrieden. Als dann abgetragen war und er seine Pfeife angezündet hatte, sagte er: »Nun, Herr, können Sie daran gehen, mich zu fragen, was Sie wünschen? Sie werden mir verzeihen, dass ich von geschäftlichen Dingen nicht gerne vor Schluss der Mahlzeiten spreche. Ich gebe auch den Wölfen und Schakalen und Hyänen in meiner Abteilung erst ihr Futter, ehe ich beginne, Fragen an Sie zu stellen.« »Was wollen Sie damit sagen, Fragen stellen?« fragte ich ihn, in der Hoffnung, ihn in eine etwas mitteilsame Stimmung zu versetzen. »Sie mit einer Stange über den Kopf schlagen, ist das Erste, das Krauen der Haare das Zweite. Mit der Stange schlage ich sie über den Kopf, bevor ich ihnen ihr Futter hinwerfe. Das Krauen hinter den Ohren wage ich aber erst, wenn sie ihren Sherry und ihren Kaffee, wenn man so sagen darf, bekommen haben. Glauben Sie mir«, fügte er philosophierend hinzu, »es ist ein Gutteil der gleichen Natur in uns wie in diesen Tieren. Da kommen Sie und fragen mich Verschiedenes über das Geschäft. Und ich hätte lieber gesehen, dass Sie der Teufel geholt, als dass ich zu Ihnen darüber gesprochen hätte. Nicht einmal, wenn Sie mich sarkastisch gefragt hätten, ob es mir recht wäre, wenn Sie den Direktor bitten würden, an mich Fragen stellen zu dürfen. Ohne Sie beleidigen zu wollen. Habe ich etwas davon gesagt, dass Sie zum Teufel gehen sollen? Freilich. Und wenn Sie dann sagen würden, Sie wollten über mich berichten, dass ich so grob mit Ihnen gesprochen, so wäre das so, wie ich meinen Tieren mit der Stange über den Kopf schlage. Doch ein halber Souverän würde alles gut machen. Aber Gott segne Sie, jetzt, wo meine Alte mir ein Stück Teekuchen in den Rachen geschoben, mich mit dem Inhalt ihres großen Teetopfes ausgeschwenkt hat und mein Pfeifchen brennt, können Sie mich hinter den Ohren kratzen, so viel Sie wollen, und ich werde nicht einmal knurren. Fragen Sie nur weiter. Ich weiß ja ohnehin, warum Sie gekommen. Es ist wegen des entflohenen Wolfes.«
»Ganz richtig. Ich wollte Sie bitten, mir Ihre Ansicht darüber zu sagen. Erst erzählen Sie mir, bitte, wie die Sache vor sich ging, und wenn ich dann die Tatsachen kenne, werde ich Sie ersuchen, mir zu sagen, was der Grund war und wie Sie glauben, dass die Sache wohl enden wird.«
»Ganz recht, Herr. Der Wolf, den wir Berserker nennen, war einer der Grauen, die von Norwegen her zu Jamrach kamen, dem wir sie vor 4 Jahren abgekauft haben. Es war ein hübscher, gutartiger Wolf, der nie Anlass zu einer Klage gab. Ich hätte eher jedem anderen Tier hier im Platz zugetraut, dass es ausbrechen würde, als gerade ihm. Aber, mein Gott, man kann Wölfen ebenso wenig trauen als Weibern.«
»Hören Sie nicht auf ihn, Herr«,
warf Frau Tom mit fröhlichem Lachen ein.
»Er ist so lange mit Tieren umgegangen, dass es ein Wunder wäre, wenn er nicht selbst schon ein alter Wolf geworden wäre. Aber er ist trotz allem ein guter Mann.«
»Also, Herr, es war gestern etwa 2 Stunden nach der Fütterung, als ich den Lärm vernahm. Ich machte gerade Streu zurecht für einen jungen Puma, der krank ist. Als ich das Bellen und Heulen hörte, lief ich sofort herbei. Es war Berserker, der wie ein Narr am Gitter herumsprang und heulte, als wolle er heraus. Es waren an diesem Tag gerade nicht viele Leute da, und in nächster Nähe befanden sich nur ein Mann, ein großer, magerer Mensch mit Hakennase und zugespitztem, von weißem Haarem durchzogenem Bart. Er hatte einen harten, kalten Blick und rote Augen, und ich empfand gleich ein gewisses Missbehagen bei diesem Anblick,
denn er hatte etwas an sich, das mir gar nicht gefiel. Er trug weiße Lederhandschuhe. Er deutete auf die Tiere und sagte zu mir: »Sieh, Wärter, diese Wölfe scheinen über etwas aufgeregt zu sein.«
»Vielleicht über Sie«,
sagte ich, denn ich konnte den Kerl nicht ausstehen. Er wurde gar nicht ärgerlich, wie ich es gern gehabt hätte, sondern lächelte mit einer unverschämten höhnischen Miene, so dass die weißen, scharfen Zähne in seinem Mund sichtbar wurden. »Oh nein«, sagte er, »mich möchten Sie gar nicht fressen.«
»Oh ja, die möchten wohl«, sagte ich ihn nachahmend. »Die nehmen ganz gern ein paar Knochen, wie Sie sind, um ihre Zähne nach dem Fressen etwas zu reinigen.«
Jedenfalls war es merkwürdig, dass die Tiere, als sie uns zusammen sprechen sahen, sich niederlegten und dass Berserker sich, als ich zu ihm hinging, die Ohren kratzen ließ wie gewöhnlich. Da kam der Mann heran und sagte, er wolle auch in den Käfig greifen und des alten Wolfes Ohren kraulen.
»Nehmen Sie sich in Acht«, sagte ich, »Berserker ist flink.«
»Schade nichts«, antwortete er, »ich bin das gewöhnt.«
»Treiben Sie am Ende gar selbst das Geschäft?«, fragte ich ihn, indem ich meinen Hut abnahm, denn ein Mann, der mit Wölfen etc. handelt, ist immer ein guter Freund der Wärter.
»Nein«, sagte er, »nicht eigentlich das Geschäft, aber ich habe Freude daran.«
Damit lüftete er den Hut wie ein Lord und ging weiter.
Der alte Berserker sah ihm eine Zeit lang nach. Dann drehte er sich um und legte sich in eine Ecke, aus der er den ganzen Abend nicht mehr herauskam.
Nun, heute Nacht, gerade als der Mond aufgegangen war, begannen all die Wölfe hier zu heulen. Es war eigentlich kein Grund ersichtlich, warum sie heulten. Es war nichts zu sehen als ein großer Hund, der sich außerhalb des Parkweges den Zaun entlang herumtrieb. Ein- oder zweimal ging ich hinaus, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei. Ich fand nichts zu beanstanden und auch das Heulen war bald vorüber. Kurz bevor es 12 Uhr schlug, unternahm ich noch einmal eine Runde, ehe ich mich zur Ruhe begab. Und der Teufel hol mich! Als ich an des alten Berserkers Käfig kam, fand ich die Gitterstäbe zerbrochen und den Käfig leer.
Das ist alles, was ich gewiss weiß.
Ja, hat sonst niemand etwas bemerkt?
Einer unserer Gärtner kam um diese Zeit von einem Konzert nach Hause und sah einen großen grauen Hund durch die Hecke schlüpfen. Wenigstens sagt er so. Aber ich selbst gebe nicht viel darauf, denn er hatte, wie er heimkam, seiner Frau gar nichts davon erzählt. Erst als die Sache mit dem Wolf bekannt wurde und wir die ganze Nacht im Park nach Berserker durchsuchten, fiel es ihm plötzlich ein, dass er etwas gesehen hatte. Meine Ansicht ist, dass ihm das Konzert zu Kopf gestiegen ist.
Nun, Herr Bilder, können Sie sich denn das Entrinnen des Wolfes absolut nicht erklären?
Ah, gewiss, Herr, kann ich es,
erwiderte er mit einer verdächtigen Bescheidenheit.
Aber ich glaube, dass Sie mit dieser Erklärung nicht ganz zufrieden sein werden.
Sicherlich werde ich zufrieden sein. Wenn ein Mann wie Sie, der doch die Tiere aus Erfahrung kennt, keine geeignete Lösung des Rätsels finden würde, wer könnte es sonst?
Nun, Herr, ich kalkuliere so. Ich glaube, der Wolf ist ausgebrochen, einfach weil er heraus wollte.
Aus der herzlichen Art und Weise, wie Thomas und seine Frau über den Witz lachten, konnte ich entnehmen, dass er schon etliche Male gemacht worden und die ganze Erklärung ein vorbereiteter Ulk war. In Bezug auf Schmerzhaftigkeit war mir der alte Thomas sicher über, aber ich wusste einen anderen Weg zu seinem Herzen und sagte,
»Nun, Herr Bilder,
wir wollen diesen halben Souverän als von Ihnen verdient betrachten«, und der Bruder dazu soll Ihnen gehören, wenn Sie mir Ihre Meinung darüber sagen wollen, was voraussichtlich weitergeschehen wird.
»Sie haben ganz recht, Herr«,
sagte er plötzlich. »Sie werden mir den Spaß nicht verübeln, den ich mir gemacht, aber die alte Dame da blinzelte mir immer zu, und so wagte ich es denn.«
»Was? Ich? Niemals«,
sagte seine Frau.
»Meine Meinung ist die, dass der Wolf jetzt irgendwo herumstreift. Der Gärtner, der sich nun genauer erinnert, sagte, er hätte ihn nordwärts laufen sehen, schneller als ein Pferd galoppieren kann.
aber ich glaube ihm nicht recht. Denn, sehen Sie, Herr, ein Wolf kann das nicht. Und ein Hund kann es auch nicht. Sie sind nicht dazu gebaut. Wölfe sind ja etwas recht Hübsches in Geschichtenbüchern, und ich glaube recht gern, dass, wenn sie in Rudeln kommen und über etwas herfallen, das noch ängstlicher ist als sie selbst, sie einen furchtbaren Spektakel machen und es zerreißen, was es auch sein mag. Aber, bei Gott, in Wirklichkeit ist ein Wolf eine ganz erbärmliche Kreatur, nicht halb so klug und kühn wie ein guter Hund und nicht ein Achtel so schneidig. Dieser eine war gar nicht gewohnt zu kämpfen, mir nicht einmal für sich selbst zu sorgen. Er wird wahrscheinlich in der Nähe des Parks herumstreifen und schnuppern und, wenn er überhaupt denken kann, sich überlegen, wie er zu einem Frühstück kommen könnte. Oder er ist irgendwo in einen Hof geraten und in einem Kohlenkeller eingesperrt. Mein Gott, mag das seine Köchin erschrecken, wenn sie hinunterkommt und sieht seine grünen Augen aus dem Dunkel sie anstarren. Wenn er kein Futter bekommt, so wird er sich wohl um etwas umsehen müssen. Vielleicht gelingt es ihm irgendwo, in einen Fleischerladen einzubrechen. Gelingt es ihm nicht und findet er im Park einen unbeaufsichtigten Kinderwagen, während das Mädchen mit ihrem Soldatenlust wandelt, dann ist es nicht zu verwundern, wenn das Baby fehlt. Das ist alles. Ich händigte ihm den halben Souverän aus, als etwas vor dem Fenster auftauchte und Herrn Bilders Gesicht vor Überraschung sich in die Länge zog.
»Gott sei mir gnädig«, rief er, »da ist wirklich der alte Börsiker von selbst heimgekommen.«
Er ging zur Tür und öffnete sie. Es schien mir das ziemlich überflüssig. Ich war von jeher der Ansicht, dass ein wildes Tier nie besser aussieht, als wenn ein Hindernis von garantierter Widerstandsfähigkeit zwischen mir und ihm liegt. Ein persönliches Erlebnis hat diese Überzeugung in mir eher verstärkt als abgeschwächt. Übrigens scheint dies nur eine Gewohnheit zu sein, denn Thomas und seine Frau dachten nicht mehr an das Tier, als ich an den Hund gedacht hatte. Es war so friedfertig und gesittet, wie jener Vater aller Märchenwölfe. Rotkäppchens einstiger Freund, so dass ihre Vertrauensseligkeit nichts Besonderes war. Das ganze Erlebnis war ein unaussprechliches Gemisch von Komik und Pathos. Der gefürchtete Wolf, der einen halben Tag lang London in lähmenden Schrecken versetzt hatte und die Kinder in der ganzen Stadt vor Angst hatte schlottern lassen, war reuig zurückgekehrt und wurde aufgenommen und verhätschelt wie der verlorene Sohn. Der alte Bilder betastete ihn von oben bis unten mit zarter Sorge, und als er die Untersuchung des Reuigen beendet hatte, sagte er,
»Da, ich wusste es, dem dummen Tier würde etwas passieren. Habe ich es nicht gleich gesagt? Sein ganzer Kopf ist zerschnitten und gespickt mit Glasscherben. Er ist über eine der Mauern gestiegen. Es ist aber auch ein Skandal, dass es gestattet ist, den oberen Rand der Mauern mit zerbrochenen Flaschen zu belegen. Das kommt davon. Komm mit, Börsiker.«
Er nahm den Wolf und brachte ihn in den Käfig. Dann verabreichte er ihm ein Stück Fleisch, das seiner Quantität nach einem gemästeten Kalb entsprochen haben dürfte, begab sich dann in sein Haus, um Meldung zu machen.